Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt für diesen Heiligabend-Gottesdienst kommt aus Matthäus Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen, um es gemeinsam zu lesen. Matthäus Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Die Geburt Jesu Christi aber war so. Als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Da aber Josef, ihr Mann, gerecht und sie nicht bloßstellen wollte, gedachte er, sie heimlich zu entlassen. Als er aber dies überlegte, siehe da, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Das ist Gottes irrtumsloses und unfehlbares Wort, empfangt es als solches. Wer von euch hat dieses Jahr, vielleicht wie jedes Jahr, auf weiße Weihnachten gehofft? Wenn wir rausgucken, könnte es eventuell so werden, aber ich bezweifle es. Vielleicht war es nur ein flüchtiger Gedanke daran, wie schön es sein würde. Die Dächer alle mit Schnee bedeckt, in den Fenstern hängen die Weihnachtssterne. Hier und da sieht man einen Weihnachtsbaum, schön geschmückt, mit Geschenken drunter. Man denkt dann vielleicht an die Familien, die zusammenkommen, nach dem guten Essen, dann noch gemeinsam vor dem Kamin. Alles schön beisammen. Man hat eine fröhliche Zeit. Ich habe mich in dieser Adventszeit und besonders in Vorbereitung auf diese Predigt mir die Frage gestellt, inwiefern dieses Bild von Weihnachten eigentlich passend ist. Und woher kam dieses Verlangen nach einem schönen, fröhlichen Fest? Kommt es eventuell aus dem Verlangen nach dem, was gut ist? Nach etwas, was vollkommen und schön ist? Wir alle kennen die Realität. Die Adventszeit und besonders die Tage vor Weihnachten und Weihnachten selbst sind eher mit Stress, Hektik, viel Gewusel verbunden. Und viele von uns kommen nicht aus Familien, wo es harmonisch und fröhlich einhergeht. Viele brauchen laut Statistik Alkoholintus, wo sie überhaupt auf die Familienfeier gehen, um die irgendwie auszuhalten, zu überstehen. Manche meiden die Zeit, weil es einfach immer Streit gibt. Viele halten den Atem an und hoffen, dass kein Familientheater in Gang gesetzt wird. Und es gibt auch eine berechtigte Zahl Menschen, die ihre Rollläden runterlassen, damit sie die Welt da draußen, wo Menschen zusammenkommen und andere treffen, nicht mitbekommen, weil sie niemanden haben. Sie schauen sich eventuell einen Film an, um sich abzulenken und die Einsamkeit nicht zu spüren. Ich frage euch vielleicht, ob ich es mir vorgenommen habe, jetzt durch diese Predigt irgendwie schöne Weihnachtsstimmung zu verderben, schlechte Laune zu verbreiten, euch die Freude am Fest zu nehmen. Das ist nicht, was ich vorhabe. Meine Absicht ist, heute Nachmittag drei Blickwinkel mitzugeben, wie wir auf Weihnachten blicken dürfen und sollten. Daher Das Thema der Predigt heute, wie sollst du auf Weihnachten blicken? Wir wollen uns drei Punkte anschauen. Ein Blick der Verzweiflung, ein Blick der Hoffnung und ein Blick des Vertrauens. Drei Punkte, ein Blick der Verzweiflung, zweitens ein Blick der Hoffnung und drittens ein Blick des Vertrauens. Kommen zum ersten Punkt, du solltest auf Weihnachten mit einem Blick der Verzweiflung blicken. In Vers 18 beginnt die eigentliche Geschichte der Geburt von Jesus Christus. In den Versen davor haben wir den Stammbaum Jesu erzählt bekommen. Und das war sehr wichtig, weil Matthäus in erster Linie die Juden im Blick hat, als er dieses Evangelium schrieb. Und er wollte ihnen zeigen, dass Jesus Christus der Messias ist, auf dem sie gewartet und gehofft haben. Und dafür war es notwendig, seine königliche Abstammung zu beweisen. Jedoch beinhaltet dieser Stammbaum einige interessante Namen. Namen von Personen, die ein königlicher Stammbaum lieber nicht erwähnt haben will, weil er mit keinem Skandal verbunden sein möchte. Damit sein Ruf nicht in irgendeiner Weise, in irgendeiner Hinsicht befleckt würde. Es sind Namen wie Tamar, Rahab, Urias Frau oder Ruth. Einerseits alle Frauen, für die eigentlich in der damaligen Zeit es nicht üblich war, dass sie in Geschlechtsregistern erwähnt wurden. Und andererseits alle Personen, die irgendwie mit sexueller Unmoral verbunden waren. Täuschung, um schwanger zu werden. Ein Leben als Hure, vergewaltigt oder Angehörig eines Stammes, das aus Inzest entstand. Wenn es um eine kaputte und durch Sünde zerstörte Familienherkunft angeht, dann übertrifft Jesus wohl keinen. Jedoch ist es so wichtig festzuhalten, dass Gott sich nicht schämt, sich nicht es zu gering ansieht, sich mit diesem Stammbaum zu identifizieren. In gewisser Weise zeigt eigentlich dieser Stammbaum die Auswirkung und den Zustand der Sünde bei uns Menschen. Und nun wird uns erzählt, dass Josef, als er mit Maria verlobt war, erfährt, dass Maria schwanger war. Josef weiß, ich habe nicht mit ihr geschlafen. Und das ist ein Aspekt, was vielleicht zu der Beschreibung passt, dass Josef ein gerechter Mann war, wie es in Vers 19 steht. Er war gottesfurchtig und wusste, dass es nicht erlaubt ist, vor der Hochzeit zusammen mit seiner zukünftigen Frau zu schlafen. Und er hat sich dran gehalten. Josef hatte die Info nicht, dass Maria durch den Heiligen Geist schwanger geworden war. Das bekommen wir nur als Leser vor dem Josef zu erfahren. Was denkt sich wohl Josef in dieser Situation? Was würdest du denken, wenn du nicht diese Information hättest von dem Heiligen Geist und erfährst es, deine zukünftige Frau, mit der du verlobt warst, schwanger wäre? Eigentlich logisch. Sie muss mit jemand anders geschlafen haben. Zur damaligen Zeit war es in Bezug auf die Verlobung folgendermaßen. Es war ein rechtswirkender Vertrag. Das Paar galt als offizielles Paar und sie waren in einen Bund getreten. Jedoch bis zur Hochzeit, da noch einige Vorbereitungen getroffen werden mussten, wohnten sie nicht zusammen. Es war mit der Hochzeit, dass der Mann dann die Frau zu ihrem neuen Zuhause nahm. Daher steht auch in Vers 24, und er nahm seine Frau zu sich. Und es kommt auch noch in anderen Stellen in der Bibel immer wieder vor, dass die Frau zu einem Mann, oder dass der Mann eine Frau zu sich genommen hat. Da die Verlobung ein rechtswirkender Vertrag war, konnte dieser nicht einfach aufgelöst werden. Es hat Zeugen gebraucht und musste offiziell oder in unserer Sprache heute amtlich geklärt werden. Josef stand nun in einer Zwickmühle. Er war gerecht und wusste, er kann nicht eine Frau, die Unzucht getrieben hat, heiraten. Vielmehr musste er sie eigentlich vors Gericht führen und bestrafen lassen. Für die Juden galt in unkomplizierteren Fällen eigentlich das Todesurteil durch Steinigung. Jedoch zur Zeit, als Maria und Josef lebten, hatten die Römer Kontrolle über das Land und sie hatten den Juden das Recht zur Ausführung der Todesstrafe entzogen gehabt. Aber auch vom Alten Testament her wissen wir, dass auch Entlassungen durch einen Scheidebrief möglich waren. Jedoch keine dieser Optionen, ob möglich oder nicht, hätte Maria eine Zukunft gesichert. Sie wäre für immer beschädigt. Wie sollte sich Josef entscheiden? Wie würdest du dich entscheiden in seiner Position? Josef überlegte sich, sie heimlich zu entlassen. Mit anderen Worten, so wenig Zeugen wie möglich. Inwieweit das eventuell möglich gewesen wäre, ist fraglich, wenn wir es so verstehen, dass Josef nicht von Maria erfahren hatte, dass sie schwanger geworden war, weil sie hätte ja bestimmt erwähnt, dass es durch den Heiligen Geist geschehen ist. Also wenn Josef schon über Ecken erfahren hat, dass sie schwanger war, wie viel mehr Gerede würde es geben, wenn sie entlassen würde? Jedoch ist die Betonung in dem Satz, Josef überlegte es sich, sie heimlich zu entlassen, nicht auf das Entlassen, sondern auf das Überlegen. Josef kannte bestimmt seinen eigenen Stammbaum, vielmehr die Geschichten von Rahab, David und Urias Frau, von Ruth und Boas. Dachte er vielleicht, oh nee, nicht schon wieder ein Skandal und ich bin diesmal mittendrin. Er war verzweifelt, er wusste nicht, wie er sich entscheiden sollte. Gemeinde Jesu Christi, es ist nicht erstaunlich, dass Gott, um Mensch zu werden, sich für einen Weg entscheidet, der nicht frei von Skandalen, sogar die Möglichkeit schafft, dass geredet wird, auch wenn es nicht stimmt, auf sich nimmt. Jesus Christus trägt sogar diese Geschichte sein Leben lang mit. Und später, während eines öffentlichen Auftretens, wird genau diese Herkunft als Thema angesprochen, um ihn zu diskreditieren. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragen nämlich in Johannes 8, Vers 19, wo ist dein Vater? Und wollen Jesus quasi beschuldigen, dass er ein außereheliches Kind war. In Punkt 2 werden wir genauer auf den Namen Emmanuel eingehen, aber ist das nicht ein erstaunlicher Weg, in dem Gott zeigt, dass er mit uns ist? Dass er in unsere Verzweiflung hineingekommen ist. Ich hatte anfangs gefragt, inwiefern das schöne Bild von Weihnachten eigentlich passend ist. Und der Grund, weshalb ich das gefragt habe, ist, weil die Begebenheit, unter dem die Geburt Jesu Christi stattfand, war nicht schön. Ihr kennt die Erzählung aus dem Lukas-Evangelium. Zusätzlich zu diesem Skandal, der vielleicht herumgegangen ist, kommt hinzu, dass sie keinen Platz hatten in der Herberge. Und nur ein Futtertrog als Krippe diente. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wo du verzweifelt bist. Du siehst vielleicht deine kaputte Vergangenheit, vielleicht deine durch Fehlentscheidungen kaputte Gegenwart. Du denkst vielleicht an Sünden, von denen niemand sonst was weiß. Du siehst alles, was um dich durch die Sünde zerstört und zerbrochen ist. Ehen, die geschieden wurden, Vertrauen, der verletzt wurde in engen Freundschaften. Kinder, die vernachlässigt werden, missbraucht werden, verachtet werden. Du siehst dir die Gesellschaft an und die Gier nach Geld und Macht, die verschiedene Institutionen, Organisationen oder sogar die Kirche antreiben, sodass sie unrecht handeln. Und zuerst solltest du einen Blick der Verzweiflung haben, wenn wir in diese Welt schauen, wenn wir die Sünde sehen, die in dieser Welt herrscht, die in uns selbst herrscht. Aber es gibt eine Antwort auf diese Verzweiflung. Und die Antwort ist Jesus Christus selbst. Denn der wahre Skandal liegt nicht im Stammbaum Jesu oder in der Geschichte seiner Geburt. Nein, Der wahre Skandal liegt darin, dass Gott Mensch werden würde, um uns aus unserer Verzweiflung zu erlösen. Und genau das hilft uns, mit einem Blick der Hoffnung auf die Weihnachtszeit zu blicken. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Du sollst auf Weihnachten mit einem Blick der Hoffnung blicken. Vers 20 greift die Überlegung Josefs auf. Man könnte vielleicht fragen, wie hat Josef es geschafft, unter diesen Umständen einzuschlafen? Ich glaube, wenn wir in so einer Situation sind, finden wir es schwer, irgendwie Schlaf zu finden. Aber er findet Schlaf und ein Engel des Herrn kommt zu ihm im Traum und gibt ihm die fehlende Information, damit er die Situation richtig einordnen könnte. Ich denke, die meisten von uns wünschen uns im Leben, dass es so verläuft, wenn wir in Verzweiflung sind, wenn wir vor Entscheidungen, schwere Entscheidungen stehen, dass Gott uns irgendwie eine Antwort gibt, irgendeinen Engel schickt, damit wir die notwendigen Informationen haben, um eine treffende Entscheidung zu treffen. Das ist jedoch nicht üblich, die übliche Weise, wie Gott wirkt, wie er sich's gedacht hat. Er hat uns sein Wort gegeben und in seinem Wort gibt er alle Informationen, die wir brauchen, um ein Leben in der Gottesfurcht zu führen. Bei Josef ist es eigentlich betrachtet nicht viel anders. Der Engel sagt ihm nämlich das, was eigentlich in der Bibel steht. Er weist ihn auf die Verheißung, die als Hoffnung für das Volk Israel gegeben wurde. Die Jungfrauengeburt. Der Grund, warum es in dieser Situation eine besondere Begegnung brauchte, ist, weil Information nicht vorhanden war, die im menschlichen Verstand ruhte. Aber noch wichtiger, weil die Heilsgeschichte Gottes sich hier in großen Schritten sich entfaltet. Aber richten wir doch unseren Blick auf die Worte, die der Engel dem Josef bringt. Er macht ihm Mut, stillt seine Ängste, die er aus der Verzweiflung hat und sagt ihm, er soll Maria zur Frau nehmen und den Sohn, den sie gebären wird, soll er Jesus nennen. Vers 21, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Jesus bedeutet Retter. Und von was wird er sein Volk erretten? Nicht von den Römern, die damals das Land kontrollierten, sondern von ihren Sünden. Ihr habt bestimmt schon zur Adventszeit das oft gesehen, auf WhatsApp-Statusen, so ein Kranz, halt zur Hälfte ein Adventskranz und zur Hälfte die Dornenkrone mit der Überschrift This is the season, this is the reason. Ungefähr übersetzt, das ist das Fest und das ist der Grund. Jeweils hindeutend auf die zwei Hälften des Kranzes. Der Grund, warum Jesus in die Welt gekommen ist, ist, um für unsere Sünden zu sterben. Um uns von unseren Sünden zu retten. Weil unsere Sünden der Grund unserer Verzweiflung sind. Matthäus schreibt dann in Vers 22, dies alles geschah, damit erfüllt würde. Dieser Satz verwendet Matthäus häufig, um den Juden deutlich zu machen, dieses Evangelium erzählt von dem, von wem prophezeit wurde und der die Prophezeiungen erfüllt. Und wir sehen hier, wie Gott alles lenkt und leitet. Er beschützt Josef davor, einen Fehler zu machen, welches die Verheißung Gottes schaden würde. Er passt auf, dass das, was er in seiner Weisheit vor grundlegender Welt sich erdacht hat, zur Lösung der Menschen durch keinen zugrund gebracht wird. Es kann auch keiner seine Pläne durchkreuzen. Und was war diese Prophezeiung? Dass eine Jungfrau schwanger wird und einen Sohn in die Welt bringen wird, dessen Namen Emmanuel heißen soll. Und dann haben wir die Definition von Emmanuel, Gott mit uns. Da steckt so viel in diesem Vers 23. Es ist, wie vielleicht in vielen Fußnoten ihr es sehen könnt, ein Zitat aus Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Diese Prophezeiung wurde dem König Ahas gegeben, als Gott ihm gesagt hatte, er dürfe sich ein Zeichen aussuchen oder erbitten, aber er das ablehnt, aus falscher Demut, weil er hatte nämlich seine Hoffnung auf Assyrien gesetzt, statt auf Gott, dass er sein Volk errettet. Jedoch macht diese Begebenheit noch deutlicher, warum es notwendig war, dass eine Jungfrauengeburt notwendig war. Weil es ist wichtig, sich die Frage zu stellen, warum überhaupt eine Jungfrauengeburt? Der Grund, wie es der Heidelberger Katechismus sehr gut auf den Punkt bringt, ist, wir brauchen einen Mittler, der sowohl wahrer Gott und wahrer Mensch ist, damit er beide Seiten vertreten kann. Dieser Mensch darf nicht gesündigt haben und darf nicht ein Sünder sein. Und er musste so sein wie Adam vor dem Sündenfall. Jedoch jeder, der auf natürliche Art und Weise empfangen wird, ist mit der Sünde behaftet. Und dieser sündlose Mensch konnte dann stellvertretend für Sünder sterben und somit die Schuld begleichen. Die Schuld musste getragen werden und diese konnte jedoch nur durch jemanden geschehen, der ewig ist, weil die Schuld und die Strafe eine ewige ist. Nicht wegen der Menge unserer Sünden, sondern wegen der Majestät, gegen dem gesündigt wurde. Und diese Majestät ist der ewige Gott. Jesus war nicht halb Gott und halb Mensch, wie die griechische Mythologie Götter beschreibt, die herabkommen und Frauen schwanger machen und dann Halbgötter gebären. Nein, er war wahrhaftig Gott, hatte alle Eigenschaften, die zu Gott gehören, und wahrhaftig Mensch, hatte alle Eigenschaften, die einen Mensch ausmachen. Was bedeutet, dass er nicht göttliche Natur anzapfen könnte, weil das können wir als Menschen nicht. Ein Mensch hätte diese Strafe nicht tragen können. Und darum gibt es keine Hoffnung bei den Menschen, wie Ahas gedacht hatte, er hätte Hoffnung bei Assyrien. Kein Präsident ist mächtig genug, um uns von unseren Sünden zu retten. Kein Milliardär ist reich genug, um für unsere Schuld zu zahlen. Kein Promi hat genügend Ruhm, um die Scham unserer Sünde zu bedecken. Nein, Hoffnung ist allein in dem Gott-Mensch Jesus Christus, der durch eine Jungfrau geboren wurde. Diese Prophezeiung war die Hoffnung, die dem Volk gegeben wurde. Und es ist auch unsere Hoffnung, weil es heißt, sein Name ist Immanuel, was bedeutet Gott mit uns. Irgendein Kind, das zu irgendeiner Zeit geboren wäre, hätte diesen Namen Immanuel tragen können, aber nur auf eine symbolische Art und Weise. Nur durch die Jungfrauengeburt kann Gott tatsächlich mit uns sein. Wir sind ja auch schon fast durch im Josua-Buch sonntags, wenn ich predige, und wir haben dort diesen Satz auch immer wieder gehört, weil es war die Hoffnung, die Gott seinem Volk gegeben hat im Kampf gegen die Nationen, dass er mit ihnen ist und für sie kämpft. Diese Hoffnung ist das, was Gott uns gibt, mitten in unseren Ängsten der Verzweiflung, die wir haben. Und wir haben Ängste in so vielen Bereichen. Angst, dass wir es nicht schaffen, unseren Kindern auf einen guten Weg zu setzen. Angst, dass wir alleine kämpfen gegen die Sünde. Angst, dass wir abgelehnt werden und darum uns nicht mitteilen. Angst vor Scheitern in Aufgaben. Angst vor der Unsicherheit, was noch auf uns zukommen wird. Angst vor Entscheidungen, die vor uns stehen. Es ist die Hoffnung, die wir jetzt schon haben, aber dann im neuen Himmel und in der neuen Erde, in seiner Fülle, in seiner Vollkommenheit und Herrlichkeit, in seiner reinsten Form, ungetrübt und vor allem in der Gegenwart Gottes erleben werden, wenn wir hineingenommen werden in die Gemeinschaft der Dreieinigkeit. Und dann Gott mit seinem Volk sein wird und sein Volk bei ihm. Jedoch fordert diese Hoffnung, dass wir unser ganzes Vertrauen auf das Setzen. Auf den Setzen, der die Hoffnung ist. Und somit kommen wir zum dritten Punkt. Du sollst auf Weihnachten mit einem Blick des Vertrauens blicken. Wir sehen in den Versen 24 und 25, wie Josef, nachdem er erwacht, alles tut, was der Engel ihm gesagt hatte. Er nimmt Maria zu sich, jedoch macht Josef etwas, das keine leichte Sache war. Und dadurch wird deutlich, dass Josef kapiert, worum es hier geht. Es war keine einfache Situation, in der er war, zusammen mit seiner Frau zu sein, jedoch nicht die Intimität zu erleben, die ihm eigentlich in einer Ehe zustehen würde. Er vertraut dem Wort Gottes und tut alles, was ihm gesagt wurde und trägt die folgende Schritte auch mit. Maria bekommt ein Kind und er, Josef, nennt ihn Jesus. Das ist wichtiger, als es erscheint, weil durch die Namengebung drückt Josef aus, dass er das Kind als seines sieht. Aber auch, dass er damit die Geschichte, die diese Geburt mit sich brachte, auch mitträgt. Für die, die glauben und wissen, was stattgefunden hat, ist es nichts Schlimmes. Aber die Verachtung in den Augen derer, die sehen, die nicht wussten, was geschehen ist, die nicht glauben. Für diese Verachtung war bei Josef, dass sie ihn als Sünder sahen. Aber er trägt dieses Leid mit. Die Bibel gibt uns ein ganz anderes Urteil über Josef. Er sagt, er war gerecht. Er macht das, was er hätte nicht machen müssen. Jedoch, was noch ein weit wichtigerer Grund, wieso die Namensgebung so wichtig ist von Josef, ist, weil durch dies er auch Anerkennung bekommt und Ausdruck gebracht wird, dass Jesus davidische Herkunft hat. Das bedeutet, er ist König. Jesus ist sowohl über Maria, ihrem Stammbaum, als auch über Josef, seinem Stammbaum, vom königlichen Geschlecht. Unsere Hoffnung auf Jesus zu setzen bedeutet, dass unser Leben diese Hoffnung auch zum Ausdruck bringt. So wie Josef die Schritte unternommen hat, die ihm den Engel auch gegeben hat, folgt für uns, wenn wir unsere Hoffnung auf Christus setzen, dass wir auch das tun, was Gottes Wort von uns verlangt. Es soll zum Ausdruck kommen durch unsere Entscheidungen, durch unser Handeln, durch unser Denken. Alles, was wir tun, soll von Gottes Wort geprägt sein und nach seinem Willen geschehen. Es bedeutet, in die Herausforderungen hineinzusteigen mit der Zuversicht, dass Gott alles in seinen Händen hat. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er auch den Ausweg schafft, aber vor allem, dass er eines Tages alles, was durch die Sünde zerstört und zerbrochen wurde, alles, was verloren gegangen ist oder uns entrissen wurde, wiederherstellen wird in seiner Herrlichkeit. Wir wissen oft nicht, was für schöne Ergebnisse unser Vertrauen haben wird. Aber ein Ergebnis ist gewiss. Unser Vertrauen auf den König zu setzen, wird unterm Strich nie Schaden erleiden, sondern reichlich belohnt. Ich hoffe, ich konnte euch dazu bewegen, zu überlegen, wie ihr auf Weihnachten blickt. Auch wenn es das Fest der Freude ist, wo wir uns freuen, dass Jesus in diese Welt geboren wurde, muss es uns zutiefst ins Herz treffen, dass er das tat, weil wir in Verzweiflung sind. Weil durch die Sünde wir eigentlich nicht Weihnachten als was Schönes sehen können. Und doch dürfen wir voller Hoffnung in diese Zeit blicken, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist und weil er die Sünde schon überwunden hat. Aber auch voller Hoffnung vorwärts blicken dürfen auf den Tag, wenn er wiederkommt, um uns die Hoffnung des neuen Himmels und der neuen Erde zu erfüllen. Ich will euch aber auch aufrufen, euer Vertrauen stets auf ihn zu setzen, inmitten der Herausforderungen, Zerbrochenheit und Trauer. Euer Vertrauen auf den König zu setzen, der einzig wahre König ist und über die ganze Schöpfung herrscht und regiert. Er ist Emmanuel, Gott mit uns. Amen.